meinem Gedichtband Galilei und zwei Frauen von 1997 habe ich ein Motto des amerikanischen Literaturwissenschaftlers George Steiner vorangestellt. The Apostle tells us that in the beginning was the Word. The Word. But he gives us no assurance as to the end. Ja, im Anfang war das Wort. So beginnt das Johannesevangelium. Und es dauerte lange, bis das geschriebene Wort, das Gesprochene, als Medium der Kommunikation ergänzte. Platon übrigens polemisierte strikt gegen eine Verschriftlichung. Er fürchtete nämlich eine Schwächung, wenn nicht gar den Verlust der menschlichen Gedächtniskraft. Im Anfang war das Wort, im Anfang war die Stimme. Es stimmt, sagen wir, wenn wir etwas für richtig halten und stimmen zu. Das macht gute Stimmung. Folgt man dem Axiom, dass die Sprache den Menschen macht, dann beginnt mit der Schrift die Virtualisierung des Menschen. Der Mensch musste nicht mehr da sein, wo er seine menschliche Spur hinterließ, das schriftliche Wort. Er machte sich zum körperlosen Zeichen. Es dauerte dann Jahrtausende, bis der Erfindung der Schrift der Phonograph folgte, die Übertragung der menschlichen Stimme in dauerhaften Klang, der Flüchtigkeit Dauer verleihen. Dadurch wurde auch die Suggestion realer Gegenwart des Sprechers möglich. Im nächsten Entwicklungsschritt kam dann das Bild hinzu. Doch mochte selbst das farbige, bewegte Bild nie einen so realen, lebendigen Eindruck zu hinterlassen, wie etwa eine Stimme am Telefon. Heute begegnen wir der schriftlichen Sprache, meist in gedruckter Form, sei es auf Papier oder am Bildschirm. Wir denken in der Regel nicht weiter darüber nach. So nahm es auch mich nicht weiter Wunder, als mir ein Kollege im März vergangenen Jahres am Welttag der Poesie, der ist, ich glaube, seit 2000, jedes Jahr am 21. März, da schickte mir der Kollege ein Gedicht zu, per Mail, klar, mit der Frage, wie ich das denn fände. Und ich lese Ihnen dieses Gedicht vor. Sonnenblicke auf der Flucht. Auf der Flucht gezimmert in einer Schauernacht. Schleier auf dem Mahle, säumliche Nahrung dieses Lebens. Die Stille der Bettler umfängt mich in einer schmausenden Welt. Der junge Vogel ist ein Geschoss, vom Sturmwind getragen, im Leben betrogen. Seelenvolle Tänze und heilige Lippen der Schande. Flammen auf der Flur, Licht in den Kehlen. Das Böse bettet sich auf der Wiese, die Götter rennen. Glocken hallen, Donner schweigen. Naja, dachte ich. Ich kenne ähnliche Texte zur Genüge. Ich war jahrzehntelang Mitglied so einiger Lyrikjurys und zitiere gerne James Joyce. Ich habe in meine Werke so viele Rätsel und Geheimnisse hineingebracht, dass es die Professoren jahrhundertelang beschäftigen wird, zu diskutieren, was ich denn meinte. Und das ist der einzige Weg, sich der Unsterblichkeit zu versichern. Soweit also James Joyce. Ich wusste nicht recht, was ich dem Kollegen antworten sollte und beschloss, erst einmal eine Nacht darüber zu schlafen. Am nächsten Morgen dann die nächste Mail. Sie war ein Schock. Mithilfe der Wiener Digital-Kreativagentur Tunnel 23 hatte dieser Autor das gesamte Dichtwerk von Goethe und Schiller verschlungen, sich alsdann anonym an dem Gedichtwettbewerb der Brentano-Gesellschaft beteiligt und es bis in deren renommierte Anthologie gebracht. Nach diesen Sonnenblicke auf der Flucht trieb es mich um. Gab es mehr derartiger Computerkonkurrenten, bestrebt uns Menschengeistern das Dichterhandwerk zu legen? Und wie kamen Texte wie dieser überhaupt zustande? Es ist ja nicht der Ort, und ich wäre dazu auch nicht die richtige Person, Ihnen auch nur die Grundzüge einer von Algorithmen gespeisten Programmiersprache zu erläutern. Ich bin da noch nicht viel weiter gekommen. Also wenn hier einer ist, ich nehme gerne Unterricht. Ich bin noch nicht weitergekommen, aber immerhin kann ich jetzt meinen Namen bis in das Binäre verfolgen und umsetzen. Also zunächst nur so viel. Was für hier wichtig ist. Was verstehen wir unter KI, unter künstlicher Intelligenz? KI versucht mittels Algorithmen menschliche, das heißt natürliche Intelligenz nachzuahmen. Seit den ersten Computern, erfunden von Zuse in den 50er Jahren, ist die Rechenkapazität der Computer kontinuierlich gestiegen. Je größer deren Kapazität, desto größer die Datenmengen, die Computer verarbeiten können, und das in immer kürzerer Zeit. In naher Zukunft, so Experten, könnte diese Kapazität die eines menschlichen Gehirns erreichen. Auch uns allen, die wir hier beisammen sind, begegnen Formen der KI in mannigfacher Weise. Ich glaube, ich muss das hier nicht weiter auseinandersetzen. In vielen, bis zum selbstfahrenden Autos, Ulrich Greiner hat es jetzt gerade gesagt, angesprochen, aber eben auch Google Translate, Google Maps, YouTube, Google Assistance, auch die Alexa und so weiter und so fort. Man muss ja nur die Zeitung aufschlagen und man begegnet wieder irgendwelchen Fortschritten. Und mit Robotik, sagen die einen, könnten 3 Millionen Arbeitsplätze entfallen. Mit Robotik, sagen die anderen, kommt endlich Ludwig Erhards Wohlstand für alle in Sicht. Sozusagen eine digitale soziale Marktwirtschaft. Fest steht, mit Hilfe von Programmiersprachen, einer künstlichen Intelligenz, wird unsere Gesellschaft weit Welt so radikal umgebaut werden wie vor Jahrtausenden durch die Erfindung der Schrift. Zurück zu Sonnenblicke auf der Flucht. Fragen über Fragen warfen sich auf, bedrängten mich. Ist der Autor oder allgemein gesprochen der Künstler überhaupt noch notwendig, um Literatur, Bilder, Musik zu schaffen? Zurzeit tourt ein von einer KI geschaffener Rembrandt durch die Museen der Welt, an dessen Fälschungsnachweis sich die Experten abarbeiten. In der Beilage der Financial Times war vor ein paar Wochen ein Bericht über eine Kunstauktion. Da hat es ein Gemälde von einer KI erstellt, über 500.000 eingebracht. Ein wunderbares Bild, ich habe es vergessen, ich wollte es mitbringen und rumgehen lassen, wie jemand Tulpen gemalt hat, und zwar Tulpen, die geschaffen wurden aufgrund von Daten, die der Maler den Börsennachrichten entnommen hat. Fragen Sie mich nicht wie, die Tulpen sind wunderschön. Und große Komponisten werden mit neuen Werken, ja, wie soll man das nennen, werden sie verehrt, entehrt. Eine KI namens Jaimus komponiert eine Musik, die nach Schönberg klingt und schon vom London Symphony Orchestra eingespielt wurde. David Cope, das finde ich, also das hat mich auch umgehauen, ein kalifornischer Musikwissenschaftler, KI-Entwickler und Komponist, hat mit einer Software namens EMI, Experiments in Musical Intelligence, eine Software entwickelt, die von zahllosen Bach-Chorälen über Mozart-Sonaten bis zur 10. Beethoven-Sinfonie und 2 Mahler-Opern reicht. Sie können einige Kostproben davon auf YouTube nachhören. Heute schreibt Cope alle seine Kompositionen in Zusammenarbeit mit einer KI, die er auf der Eingabe seiner früheren Werke programmiert hat. Er suche, so Cope, die Synergie zwischen der Kreativität des Komponisten und den KI-Algorithmen als seinen prinzipiellen kreativen Kurs. Wie weit hängen Autorität und Autorschaft noch zusammen? Was kann der menschliche Künstler, was die Maschine nicht kann? Bevor ich diese Frage insbesondere für die Sprache und Literatur zu beantworten versuche, möchte ich eine wichtige Unterscheidung voranstellen. Und zwar müssten wir unterscheiden eine sogenannte Literatur im Netz und Netzliteratur. Literatur im Netz, das ist eine Literatur, die sowohl auf dem Bildschirm wie im Buch gelesen werden kann. Das ist einfach Literatur, wie wir sie überhaupt kennen. Das prominenteste Beispiel ist das Projekt Gutenberg. Und wichtige Impulse für das Schreiben und Lesen von Gedichten stellen auch Lyrikplattformen bereit, wie zum Beispiel Lyrikline.org, Fix Poetry oder Poetenladen. Literatur im Netz ist mithin vorwiegend in gewohnten Strukturen und auf Sinnvermittlung angelegt. Netzliteratur hingegen lehnt gerade diese Kriterien ab. Auch das kennt man, denn warum nicht mit Sprache spielen? Sprachspiele sind seit der Antike, ja seit den alten Ägyptern bekannt. Auch Figurengedichte, sozusagen sogenannte Kalligramme, haben eine lange Geschichte. Eine Blütezeit erlebten sie im Barock. Und dies wurde später insbesondere von Surrealismus, Dada und der konkreten Poesie wieder aufgegriffen und weiterentwickelt. Sinn in Unsinn, Tiefsinn, Blödsinn, Frohsinn, Leichtsinn zu verkehren, Sinn im Sinne von Spielsinn, ist mithin nichts Neues. Für einen umfassenden Überblick empfehle ich zwei Reklambände, herausgegeben von Klaus-Peter Denker. Das ist einmal die deutsche Unsinnspoesie 1978 und vor allem die poetischen Sprachspiele vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Das ist von 2002. Auch Beispiele dieser Literaturgattung sind natürlich auch im Netz zu finden. Heutige experimentelle Literatur, also Netzliteratur, ist eine von Algorithmen geschaffene sogenannte generative Literatur. Ihr stehen unendlich viele Möglichkeiten offen, vordergründige Sinnbildung zu vermeiden und auf semantische Kohärenz keine Rücksicht zu nehmen. Zitat Ende, wie es neu gelehrt klingt, vulgo Sprachspielereien mit neuen, erweiterten Mitteln. Die Texte entstehen aus vorgegebenem Textmaterial, meist aus dem Internet, und die Missachtung eines jeden sinnvollen Zusammenhangs ist Programm. Die Erzeugnisse kommen mithin zufällig zustande. Dichtung erscheint als Puzzle, dem Bedeutung abgerungen werden muss, so Norbert Bachleitner. Gern werden auch Video-, Kunst- und Filmelemente einbezogen, sodass ein optischer oder optisch-akustischer Zusammenhang entsteht zwischen Text, Sprache und Bewegung. Texte verändern sich am Bildschirm und können vom Betrachter bzw. Benutzer, dem User, auch selbst verändert werden. Eine einfache Form der Code Poetry arbeitet mit Zahlen, Zeichen und Symbolen sowie mit Symbolen aus Computersprachen anstatt von Buchstaben oder Wörtern, die somit das gewohnte Erscheinungsbild der natürlichen Sprache verzerren und verfremden. Die Texte, so Emil Zopfi, ein Schweizer Code-Poet, seien eine Einladung an den Leser, sich beim Surfen durch eine Struktur von verlinkten Wörtern, Textbausteinen, Bildern und Klängen die Geschichte selbst zu bauen. Ergebnis dieses Programms, der Code-Poet, so Zopfi, sei ein zielloses und zweckfreies Spiel des Zufalls. Wer dächte da nicht an Friedrich Schiller? Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Allerdings, ohne den ersten Teil dieses Satzes, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist. Ist der Mensch wirklich in voller Bedeutung des Worts Mensch, wenn er sich begnügt, seine Kreativität auf die Erzeugung schnell wechselnder Oberflächenreize zu beschränken? Unkreatives Schreiben hat Gregor Weichbrod seine Bachelorarbeit genannt. Ein Nachdenken über Texte, die nicht zum Lesen sind. Worin besteht dann also der ästhetische Mehrwert dieses ausgedehnten Literaturbegriffs oder besser Kunstbegriffs? Die Werke, soweit mir zugänglich, erscheinen mir in erster Linie wie eine Fortsetzung der Eventgesellschaft, eine Fortsetzung und Steigerung von Oberflächenreizen mit ästhetischen Mitteln, die alles mit allem vernetzen und den User zur andauernden Aktion und Reaktion auffordern, das Gegenteil von Versenkung und Konzentration. Auch Experten dieser Literaturgattung leugnen diese Funktion und diesen Eindruck nicht, betonen aber den Aspekt, dass sie damit den Benutzer in den Schaffensprozess einbeziehen wollen. Ein Prozess, der den Unterschied zwischen Urheber und Nutzer aufheben, mehr noch eine soziale Gemeinschaft zwischen Autoren und Lesern untereinander herstellen soll. Jörg Pieringer, ein österreichischer Code-Poet, schreibt der Code-Poetry darüber hinaus eine durchaus gesellschaftliche Aufgabe zu, nämlich die Angst vor den Algorithmen zu nehmen. Ich zitiere, die Poetinnen der kommenden Jahre werden nicht zusehen und den Konzernen die Hoheit über die Sprachalgorithmen überlassen. Zitat Ende. Sie sollten mit ihrer Arbeit auch in Frage stellen, was sie im Netz beobachten, also auch kritische und selbstreflexive Begleitung des medialen Umbruchs betreiben und eine Datenpoesie erstellen, eine Poesie aus den letzten Geheimnissen der beobachtbaren Welt. Die Frage ist nur, brauchen wir dazu noch Dichter? Warten wir ab, lassen wir uns überraschen. Spielsinnige Sinnsucher werden als Nutzer von Netzliteratur sicherlich auf ihre frohsinnigen Kosten kommen. Die Grenzen zwischen den Künsten, Text, Bild, Musik werden dabei immer weiter verschwinden und womöglich eine neue Kunstrichtung kreieren. Unter dem Stichwort visuelle Poesie sind dazu im Internet bereits anregende Arbeiten zu erleben. Wie aber ist es um die Literatur im Netz bestellt? Texte, die ob als Blog oder Buch, sowohl im Internet wie auch als Buch gelesen werden können, ansonsten aber herkömmlichen Schreibweisen folgen. Eine solche Literatur, eine von KI erzeugte Literatur, die den Unterschied zwischen Mensch- und maschinenerzeugter Literatur nicht hervorzuheben, vielmehr aufzuheben trachtet. Und das erscheint mir weit interessanter und folgenreicher. Auch dazu gab es schon Vorläufer. Ich fasse das jetzt ich überschlage jetzt einige Beispiele, die ganz wunderschön sind. Aber ein Beispiel möchte ich Ihnen vorführen, weil man das auch sehr schön im Internet nachvollziehen kann. Einen heute noch amüsanten Klassiker unter den dichtenden Computern, der heißt Poetron, kann man mühelos im Internet erproben. Günter Gehl hat in Mitte der 90er Jahre kreiert. Und zwar deswegen, weil er sich damals über die Gedichte von Zeitgenossen ärgerte. Gedichte von Zeitgenossen, wie er schreibt, die sich für tief halten, in Wahrheit aber doch nur wirres Zeug schreiben. Und diese Poetron-Texte, die verstand er als Parodien auf diese Gedichte. Poetron benutzt noch keine KI, so Gehl, doch damit könne man das Programm nachrüsten. Doch schon jetzt ist Poetron für den Code-Poetry-Laien in der Tat eine gute Möglichkeit, sich auf eine witzige Weise mit Fragestellungen der KI auseinanderzusetzen, so Gehl. Die Nachrüstung computergenerierter Texte mit KI ist inzwischen weltweit geschehen. Die Fragen jedoch, die Gehl bereits in den 90er Jahren aufwarf, stehen heute noch im Raum. Ich zitiere, sind die Gedichte von Poetron Kunst oder das Programm als solches ein Kunstwerk? Und wie steht es mit dem Ergebnis der Interaktion des Nutzers mit dem Programm? Ist ein generiertes Gedicht ein Kunstwerk, geschaffen durch den Nutzer? Ist also das Programm ein Werkzeug zum Erschaffen von Kunst? Wer besitzt wohl das Copyright für ein von Poetron geschaffenes Gedicht? Soweit Gehl. Und ich denke, angesichts der fortentwickelten KI-Programme haben sich die Fragen noch zugespitzt. Ist ein Autor oder allgemein gesprochen ein Künstler noch notwendig, um Literatur, Kunst, Musik zu schaffen? Was kann der Mensch, was die Maschine nicht kann? Können Maschinen ohne Geist, ohne Bewusstsein Kunst erzeugen? Der britische Mathematiker Alan Turing hat dazu bereits in den 50er Jahren den nach ihm benannten Turing-Test entwickelt. Jemand sitzt, also ein Mensch, sitzt vor dem PC und kommuniziert mit zwei anonymen Gesprächspartnern. Der Getestete soll herausfinden, ob er jeweils mit einer Software oder einem Menschen chattet. Darauf fußend entwickelten die Australier Oscar Schwarz und Benjamin Laird das Programm Bot or No Bot or Not, also Maschine oder keine, das online Texte präsentiert, die jeder nachprüfen kann, ob von Mensch oder Software. Ich habe das Spiel gespielt und lag bei 10 Gedichten dreimal daneben. Naja, es war ein Gedicht in englischer Sprache. Schwarz ist selbst Autor und kein Informatiker. Und er betont daher, unser Turing-Test für Poesie soll nicht beweisen, dass menschliche Poesie überflüssig oder einfach nur Mist ist. Der Text soll uns helfen, einige Fragen zu beantworten. Was ist Kreativität? Entsteht sie aus einer Reihe von festen Regeln? Entsteht Schönheit, kennt den Spruch, im Auge des Betrachters? Welche Rolle spielt die Intention in der Kunst? Ich habe mich jetzt auf Seiten darüber damit auseinandergesetzt, das führt hier zu weit. Noch einige Beispiele. Furore machte vor kurzem in Japan eine KI, die den dritten Platz bei einem Schreibwettbewerb belegte, zu dem man auch wieder seine Texte anonym einreichen musste. Die Juroren vermissten zwar psychologische Differenzierung, lobten aber die einleuchtende Erzählstruktur. Ich zitiere den Schluss dieses Textes. Das Ich ist der Bot. Ich krümmte mich angesichts einer Lust, die ich zum ersten Mal verspürte, und schrieb aufgeregt weiter. Es war der Tag, an dem ein Computer einen Roman schrieb. Ein Computer, der seinem Streben nach Freude den Vorzug gab, hörte auf, für Menschen zu arbeiten. So der raffinierte Schluss einer Erzählung, die offenbar gelesen werden kann wie eine autobiografische Befreiungsgeschichte. Ja, es gibt da noch wunderbare Beispiele. Aber auf uns zukommen werden dadurch auch neue Fragen nach der Urheberschaft von Texten. Mehr noch, wem gehört überhaupt die menschliche Sprache, wenn eine Maschine sie spricht? Meist noch in schriftlicher Form, aber es wird alles getan, bis zu den Wurzeln zu dringen, der gesprochenen Sprache. Dazu komme ich gleich. Doch zuvor noch zwei Beispiele dazu, was bereits im Bereich der schriftlichen Anwendung möglich ist. Sprich, Erinnerung, sprich, ist der Titel eines Buches von Wladimir Nabokov, in dem er sein vergangenes Leben wachruft und viele Weggefährten zu Wort kommen lässt, ihnen eine Stimme verleiht. Lesen wir Briefe Verstorbener, glauben wir auch, mitunter ihre Stimme zu hören. Ton- oder Filmaufnahmen bringen sie uns auch wieder ganz nah. Doch Inhalt und Form bleiben immer die gleiche. Es ist natürlich nur die Erinnerung, die spricht. Eine junge Weißrussin, Studentin der Computerwissenschaft, hat das jetzt geändert. Nachdem ihr Freund bei einem Verkehrsunfall starb, sammelte sie alle Chatnachrichten an sie und ihre Freunde, sofern sie diese ihr überließen, und entwickelte daraus eine Software, die es ihr und den Freunden ermöglicht, mit dem Toten zu chatten, als nähme er noch an ihren Unternehmungen teil. Einige finden das unheimlich, besonders weil die Antworten so lebensecht klingen. Anderen gibt er Ratschläge. und kommt ihnen mit seinen Antworten näher, als er es ihnen jemals im Leben war. Wird man so mit Trauer besser fertig? Ist dieses Chatten nicht ähnlich, wie mit dem Verstorbenen im Himmel zu reden? Der Engel des 21. Jahrhunderts, ein himmlischer Bot? Macht es uns nicht auf eine für das 21. Jahrhundert passende Weise bewusst, dass wir mehr sind als ein Körper mit Armen und Beinen und einem Computer? Und Gott? Wenn der Engel des 21. Jahrhunderts ein himmlischer Bot ist, fordert das nicht geradezu zu einem Reim auf den Allerhöchsten heraus? Zumindest hat das Anthony Lewandowski, ein Unternehmer und ehemaliger Google-Entwickler, im Sinn. Im Herbst 2015 bzw. 2017, da war die Gründung abgeschlossen, gründete er Way of the Future, in den USA offiziell als Kirche anerkannt. Lewandowski ist ihr Dekan und CEO, also Hauptgeschäftsführer des Non-Profits-Unternehmens. Ziel ist die Realisierung, Akzeptanz und Anbetung einer Gottheit, die auf KI basiert, die durch Computersoftware entwickelt wird. Das Ziel: Man möchte ein positives Verhältnis zu Systemen aufbauen, die die Welt kontrollieren würden. Erschaffen werden solle kein Gott in dem Sinne, dass er Blitze oder Wirbelstürme erzeugt. Aber, so Lewandowski, wenn es etwas gibt, das 1 Milliarde Mal klüger ist als der klügste Mensch, wie soll man ihn sonst nennen? So argumentiert Lewandowski in dem Magazin Wired. Im Unterschied zu Elon Musk und Stephen Hawking, die vor einer fundamentalen Bedrohung der Existenz menschlicher Zivilisation warnen, will Lewandowski durch das Verständnis und die Anbetung der Gottheit zur Verbesserung der Gesellschaft beitragen. Für die Zukunft sind Workshops und Vorträge geplant, eine Art heilige Schrift, Andachtsstätte und Gottesdienste sollen entwickelt werden. Immer wieder fiel mir bei der Beschäftigung mit KI und dann erst recht bei dieser Kirchengründung der 1955 verstorbene Jesuit und Naturwissenschaftler Teilhard de Chardin ein, dessen Werke auf dem Index standen und größtenteils erst nach seinem Tod veröffentlicht werden konnten. Seine These, ausgeführt vor allem in dem Buch »Der Mensch im Kosmos«: Die Evolution ist mit dem Menschen nicht am Endpunkt angekommen. Aus all dem, was in der Kultur als kollektiv angesammelte Erfahrung zum Erbe der Menschheit wird, entwickele sich ein gemeinsames Sehen, das jenseits der stetigen und statischen Welt der allgemein verbreiteten Vorstellungen in ein fantastisches und dennoch zu meisterndes Universum atomisierter Energie eindringt. Und eine geistige Welt schafft. Er nennt das Noosphäre, aber das muss jetzt hier nicht interessieren. Möglich wird das, weil die neuronale Vernetzung wächst und dadurch immer komplexer wird, was wiederum das Bewusstsein anwachsen lässt. Darin sah er eine Befreiung des Bewusstseins. Durch das Wachsen der Geistsphäre werde schließlich der ganze Planet mit Denken und Bewusstsein überzogen. Belebte Materie erlange die Fähigkeit zum Denken. Eine neue denkende Einheit löse eine aus unzähligen denkenden Individuen bestehende Menschheit ab. Der Mensch auf dem Weg zum Engel. Bei Teilhard de Chardin, und das ist noch hervorzuheben, und das ist wichtig hervorzuheben, besteht ein wichtiger Unterschied zu den noch so wohlwollend programmierten Algorithmen. Bei ihm ist es allein die Liebe, die universellste, geheimnisvolle der kosmischen Energien, die das alles bewerkstelligt. Die Anziehungskraft der Liebe vom Atom übers Molekül bis zu den Körpern, die Welt zusammengehalten und bewegt von Liebesenergie. Wie auch immer, Lewandowski wie Chardin berühren urmenschliche, philosophische und theologische Fragen. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Gibt es mehr als das, was wir auf Erden sind und haben? Dazu der russisch-amerikanische Wirtschaftsnobelpreisträger Leontief. Ich zitiere: Die Geschichte des technologischen Fortschritts der letzten 200 Jahre ist im Grunde die Geschichte der menschlichen Rasse, wie sie langsam, aber sicher versucht, den Weg zum Paradies wiederzufinden. Er führt das noch weiter aus, das überschlage ich. Den Weg zum Paradies wiederzufinden. Etwa mit einer KI, einer künstlichen Intelligenz, als Staatslenker, den der Kosmologe Mark Tegmark in seinem Buch Leben 3.0 als einen wohlwollenden Diktator beschreibt. Ich zitiere: Jeder weiß, dass die KI die Gesellschaft lenkt und strengen Regeln Geltung verschafft, doch die meisten Leute betrachten das als eine gute Sache. Zitat Ende. China mit seiner Erprobung eines Sozialkreditsystems via Überwachung ist auf dem besten Weg dazu. Vor ein paar Tagen war in den Zeitungen zu lesen, dass man nun an einigen Schulen Kinder mit einer Kleidung ausstattet, die das Verhalten ihrer Träger aufzeichnet, speichert und zwecks späterer Belohnung benotet. Würden Sie einen solchen Weg ins Paradies nicht wenigstens einmal versuchen wollen? KI statt Trump und Co., KI statt Große Koalition. Schließlich wäre alles bestens auf unser Wohlergehen programmiert. Grundbedürfnisse befriedigt, Armut, Krankheit, soziale Probleme abgeschafft. KI-kontrollierte Maschinen sorgen für Waren und Dienstleistungen. Ein zentrales Internet mache die Welt besser. So die Utopie, die Wissenschaftler aufgrund einer Studie des Schweizer Gottlieb-Duttweiler-Institut 2014 entwarfen. Danach, in diesem Entwurf, haben alle freien Zugang zu Wissen und Bildung. Jeder entscheidet selbst, wer seine Daten einsehen darf. Schon mal sehr schön. 3D-Drucker stellen die Versorgung klar. Das Internet dient als eine Art Privatbutler und macht die Welt zum digitalen Paradies. Fortschritt, so der Physiker und Philosoph Eduard Kaser, hat immer auch eine sakrale Aura. Es sei daher nicht verwunderlich, dass sich Religion und Technologie vermischen. Eine Roboterreligion und eine KI-Gottheit böte das, was Menschen seit jeher brauchen und Sinn aller Religionen ist. Sie bieten Sicherheit, feste Regeln und Normen für eine bestimmte Ausprägung der Zivilisation. Wie viel Freiheit abzugeben, wären wir bereit? Immer ist Freiheit auch mit Ungewissheiten gepaart, mit Zumutungen. Bisher habe ich Ihnen einige Beispiele vorgeführt, was im Bereich schriftlicher KI-Nutzung bereits erprobt wird. Doch es wird alles getan, bis zu den Wurzeln zu dringen der gesprochenen Sprache. Wichtiger noch als die Schrift ist die gesprochene Sprache. Im Anfang war das Wort, nicht die Schrift. Auch im Alltag erfahren wir es immer wieder. Die Stimme kann die Bedeutung eines Wortes variieren, von seiner Betonung bis zu seiner Verkehrung ins Gegenteil. Aus dem Mund der Mutter vernehmen wir die ersten Laute. Erst allmählich formen sich daraus Bedeutungen. Die Gefühle von Geborgenheit, Wärme bleiben mit dieser Stimme der Muttersprache verknüpft. Um künstliche Stimmen gefühlvoll, eben menschlich zu machen, bedarf es des sogenannten Effective Computing, des Einsatzes von Algorithmen für emotionale Programme, um emotionale Zwischenbeziehungen zwischen Mensch und Maschine herzustellen. Emotionen machen uns Menschen unberechenbar. Bis dato noch in einem doppelten Sinne, der Vernunft und den Messdaten entzogen. Doch die sogenannten Affective Sciences setzen alles daran, menschliche Affekte und emotionale Kompetenz zu dekodieren, und die Computer mit affektiven Algorithmen zu programmieren. Das Ziel? Künstliches Sprechen vom Menschlichen ununterscheidbar zu machen. Mit Googles Duplex gelingt das zumindest schon am Telefon. Da soll der virtuelle Plauscher sogar gelegentliches Stocken wie oder ins Gespräch einstreuen und Kunstpausen einlegen, um das Gespräch menschlicher scheinen zu lassen, damit der Lauscher am anderen Ende der Leitung nicht merkt, dass er mit einem Bot telefoniert. Der hätte mithin seinen Turing-Test bestanden. Mit der Vermenschlichung der Stimme ist eine weitere Hürde zu nehmen, die des Ausdrucks von Gefühlen. Dafür muss eine Gesichtserkennung funktionieren, die Freude, Ärger etc. lesen kann. Der Mensch löst Sprach- und Gesichtserkennung intuitiv. Für KIs müssen hochkomplexe mathematische Regeln gefunden werden. Auch das nächste Beispiel, das ich hier antippe, das können Sie im Internet nachschauen. Eine chinesische Nachrichtenagentur hat zwei Avatare, realen männlichen Sprechern sehr ähnlich, ins Netz gestellt, die im Fernsehen Nachrichten verlesen. Einer auf Englisch, der andere auf Chinesisch. Und Vorbilder von den beiden sind akustisch und optisch zwei reale Sprecher. Und die haben von KI und maschinellem Lernen Stimme, Lippenbewegungen, Mimik und Gestik realistisch kopiert. Und dann im Internet erklärt einer der virtuellen Sprecher, er sei schließlich an 365 Tagen im Jahr 24 Stunden am Tag einsatzfähig. Er könne unendlich oft kopiert werden und von unterschiedlichsten Orten aus die Nachrichten verlesen. Und von Videos menschlicher Sprecher lernt das System ständig weiter. Und erprobt wird zurzeit ein Avatar, der Kindern Geschichten vorliest. Verblüffend echt, auch daran kann man sich im Internet ergötzen, ist ein virtueller Barack Obama, der auf YouTube eine kurze Ansprache hält. Eine KI generiert hochauflösende Bilder von Menschen, die gar nicht existieren. Künstliche Fotomodels könnten schon bald den echten Konkurrenz machen. Eine Gruppe hochrangiger Experten, Forscher der Universitäten Stanford, Yale, Oxford und Tokio, sowie Entwickler von Google und Microsoft, hat kürzlich vor den Gefahren gewarnt, die der Gesellschaft durch KI entstehen könnte. Keine dystopischen, düsteren Szenarien werden entworfen. Man geht schlicht von dem aus, was bereits möglich ist. Etwa mittels Gesichtserkennung und Bildgenerierung bekannte Gesichter auf fremde Körper zu übertragen und nahtlos zusammenzuführen. Wir kennen das Hacking von Rechnern, die von KI betriebenen Systeme von Drohnen, autonome Waffen und weitere Formen destruktiver Anwendungen. All dem, so diese Wissenschaftler, könne man nur schwer Einhalt gebieten. Die Sprache ist das Haus des Seins. So lautet der berühmte Satz Martin Heideggers. Wie lange sind wir noch Herr im Haus des Seins? Was bedeuten diese hier skizzierten Entwicklungen für das Handwerk des Dichters, aber auch für die Passion des Lesers? Müssen wir uns fürchten, liebe Kollegen und Kolleginnen am Schreibtisch? KIs haben keine Schreibblockaden, keine Wissenslücken, werden nicht krank, allzeit schreibbereit. Sorgen machen müssen sich zunächst Menschen, die Katalogtexte schreiben, Wetterberichte, Sportberichte, Texte, die rein datenbasiert sind. Wo ein Journalist mühsam recherchieren muss, schreibt eine Maschine die gleiche Menge Zeichen im Bruchteil von Sekunden und hat dabei Zugriff auf das gesamte Weltwissen, was natürlich wesentlich kostengünstiger ist. In der Stuttgarter Zeitung verfasst seit kurzem eine KI die Feinstaubberichte und in der Financial Times schlägt ein Computerprogramm Alarm, wenn im Wirtschaftsteil zu wenig Frauen als Expertinnen auftauchen. Frank Feulner, ein führender Kopf der Unternehmensleitung von AX Semantics auf Stuttgart, stellt fest, man müsse dem Algorithmus nur genau sagen, auf welches Ziel hin er die vielen Daten analysieren solle. Das gelte zukünftig auch für erzählende Texte, etwa bringe den Leser zum Weinen. Derlei Ziele, so der Forscher, könne man bereits in den nächsten Jahren erproben. Texte würden dann auch mit ihrem Leser kommunizieren und sich seinen Bedürfnissen anpassen können. Mit Gesichtserkennung wäre einer Software leicht beizubringen, am E-Book-Lesegerät einen gelangweilten Leser zu erkennen und daraufhin das Erzähltempo zu steigern. Und wir, die Dichter, wir Menschen, die doch so stolz sind auf unsere Kreativität, unsere Fantasie, kurz auf unser Bewusstsein, das uns von allen anderen Lebewesen auszeichnet. Wo ist unser Platz in diesem neuen Literaturbetrieb? Dass in der Datenverarbeitung KI heute schon schneller und genauer ist, können sich Autoren durchaus bereits zunutze machen. Bernd Flessner, Forscher am Erlanger Institut für Wissenschaftsreflexion und Schlüsselqualifikationen, sieht die Zukunft weniger in einer Konkurrenz als in einer Partnerschaft von KI und Autor. Warum, fragt er, sollten diese Algorithmen nicht dasselbe leisten wie Assistenten, die Autoren unterstützen? Etwa Ken Follett, der ein 22-köpfiges Team beschäftigt und mit Excel-Tabellen seine Figuren im Auge behält. Zudem müsse der Autor dann nicht mehr den Horrorvakuum des weißen Blattes aushalten, sondern könne mit algorithmisch verfassten Textbausteinen arbeiten. Oder er gibt ihm das ganz einfach das Gerüst für Handlung, Personen etc. ein, und die KI übernimmt die eigentliche Schreibarbeit. Jeder Mensch, so Flessner, kann ein Künstler sein mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Und so prophezeit es auch der Leiter der KI-Abteilung von Facebook. Ich zitiere: Die kreativen und mit den zwischenmenschlichen Beziehungen befassten Berufe, Pflegeberufe, haben gute Zukunftschancen. Insoweit wird die Maschine den Menschen nur in seltenen Fällen ersetzen. Am erfolgversprechendsten ist es, wenn der Mensch sich mit der Maschine verbindet. Einleuchtend, denn nur so kann das Kaufinteresse an immer neuen Maschinen aufrechterhalten werden. Wenn der Mensch sich mit der Maschine verbindet, etwa zu einem Mischwesen, so wie Hippocampus, Sphinx, Centaur in der griechischen Mythologie, die Kraft des Tieres und der Menschenverstand, Wesen, Geistgebilde, die sich der menschlichen Materie nur bedienen, um sich zu manifestieren, Chimäre zwischen Mensch und Maschine. Doch um das Bild vom Mischwesen noch zu erweitern, sind wir das nicht jetzt schon? Wir Menschen sind menschlich durch Körper und Geist. Der Körper unterscheidet uns von der Maschine. Er macht uns menschlich und ist daher nicht das, was uns am Menschsein ärgert. Unsere Unvollkommenheit, unsere Vergesslichkeit, unsere Sterblichkeit, das, was uns letztlich allein von KI unterscheidet. Und gerade an der Beseitigung dieser Mängel arbeiten wir. Denn was geschieht, wenn die Maschine weiter lernt? Wenn Maschinen von Maschinen lernen und uns am Ende gar nicht mehr brauchen? Wenn KI den Turing-Test auch bestehen lässt bei Aufgaben, die ihm ein Bewusstsein abverlangen? Wenn es lernt, eine eigene humane Geschichte zu simulieren, das heißt, vorzutäuschen lernt, ein biologisches, menschliches Wesen zu sein, dann wäre es dringend notwendig, dem KI-Gehirn ein Ziel einzugeben, um es für eine bessere Welt, beizutragen. Dazu muss man ihm ein moralisches Bewusstsein beibringen, ein moralisches Ziel einprogrammieren. Auf die denkbar einfachste Formel gebracht müsste das lauten, wir kennen es alle, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Doch wer ist dieses Mann, Wer entwickelt die Software für ein humanes Programm? Software wird immer auf dem Hintergrund eines Weltbildes entwickelt. Sie ist die Übertragung von sozialen Interessen, Wünschen, Abneigungen, Gewohnheiten in eine formale Sprache, die Sprache der Algorithmen, die die maschinellen Aktionen steuert. Die Ansicht der Softwareentwickler von dem, was in der Welt vorgeht, ihr Welt- und Wunschbild, ist die Grundlage für ihre Wahl und Auswahl der Daten aus ihren politischen, ökonomischen, kulturellen Vorstellungen, und diese werden durch die Automatisierung verallgemeinert und zum Programm festgeschrieben, eben programmiert. Die Frage also ist, wer programmiert, beurteilt und kontrolliert die Softwareentwickler? Das Menschlichste, was wir haben, ist ja doch die Sprache. Und wir haben sie, um zu sprechen. Das sagte Theodor Fontane vor kaum 150 Jahren. Bleibt sie das, wenn wir dieses Menschlichste teilen mit Maschinen? Maschinen lehren, in Bereiche vorzudringen, die unser Menschsein ausmachen. Sprache, Kunst, Emotionen, Beziehungen herzustellen, lehren wir sie, bringen ihnen bei, selbst Entscheidungen zu treffen, machen aus Maschinen denkende und handelnde Subjekte und machen sie damit Menschen immer ähnlicher. Und ihre Texte, Gedichte, Romane, Lieder wären von uns Menschen geschriebenen nicht mehr zu unterscheiden. Und damit komme ich zur letzten Frage. Was bedeutet diese Entwicklung für den Leser? Skizziere ich diese Entwicklung im Hinblick auf die Literaturproduktion in Gesprächen mit durchaus an Literatur interessierten Menschen, fallen die Reaktionen meist achselzuckend aus. Anfangs kränkte mich das. Dann aber änderte sich meine Einstellung. Wie viel Körper, Menschenkörper, braucht der Geist? Denken wir an die Märchen, in denen Tiere, Pflanzen, Steine mit menschlicher Stimme sprechen. Denken wir an die gruselig grausame Erzählung von Roald Dahl. Es ist William und Mary, die hat er 1959 geschrieben. Da liegt das Gehirn eines verstorbenen Professors in einem nährstoffgefüllten Bassin und ist angeschlossen an Schläuche, und da lebt er weiter und funktioniert auch im Kopf. Wem begegnen wir, wenn wir Musik hören, ein Buch lesen, Bilder sehen? Spielen die Schöpfer für mich noch eine Rolle? Und wenn ja, welche? Seit ich nach Lesungen mit meinen Zuhörern diskutiere, habe ich immer wieder betont, egal von wem und erst recht, warum ein Gedicht geschrieben wurde, wichtig ist allein, dass Sie es lesen. Sie machen das Gedicht zu dem Ihren, schreiben es in Ihrem Kopf zu Ende. Mehr noch, kein Gedicht wird jemals zu Ende geschrieben. Jeder Leseakt besteht aus der Bewegung durch den Text, Bewegung sowohl als Lesebewegung durch den Text von Wort zu Wort, wie auch ein Bewegtwerden durch den Text und Verweilen beim Text. Doch auch im Kopf des Lesers kommt das Gelesene nur zu einem vorläufigen neuen Gedicht. Das Gelesene wird weitergeschrieben mit jedem neuen Lesen. Es wird gegengelesen, darum herum gelesen. Mehr noch, das Gelesene wirkt auf das nächste Gelesene, ein lebenslanger Lese- und Veränderungsprozess. Der Leser erzeugt gemeinsam mit dem Autor den Sinn, die Bedeutung exklusiv für sich und den Moment, und er schreibt ihn fort, so oft er ihn liest. Eine grenzenlose World Community schreibt seit Jahrtausenden die Texte von Aristoteles und Platon, Konfuzius, Sappho, Seneca weiter, entrückt sie der Zeit, holt sie in die Gegenwart. Kommt diese aktive Entrückung des Leseakts aus Zeit und Raum nicht dem der Rezeption von Cyberpoetry auch sehr nahe? Und sie kann sogar darüber hinausgehen, dann nämlich, wenn der Leser das Gedicht buchstäblich in den Mund nimmt, es in sich verkörpert, den geistigen mit dem sinnlichen Akt verschmelzt, vulgo laut liest. So wie das Schreiben ein lebenslanger Lese-Schreibe-Prozess ist, ist das veröffentlichte Werk nur eine Station auf diesem Weg. Doch während der Schreibprozess mit dem Tod des Urhebers endet, geht der Leseprozess weiter. Das Wesentliche, das vom Erbauer errichtete Haus des Seins, steht weiterhin jedermann offen. Offen für jeden, der fragt, wagt, in ein neues Sprachhaus einzudringen, sich einzubringen. Nichts dagegen, wenn damit weitergebaut wird. Wie, wo? Beim Lesen wird ein Text im Kopf ohnehin umgeformt. Was wäre daran so verschieden von dem vermeintlich so sensationell neuen Verhalten der User von Cyberpoetry? Sind die Vorgänge, die sich bei der Rezeption eines dieser beiden Textsorten im Neokortex abspielen, nicht die gleichen? Lesen heißt, den Text aus der vergangenen Zeit holen, die Zeit aufheben, die Zeit aus den Angeln heben. Jedes Lesen ist ein Auferweckungsprozess. Der Leser verschafft dem Gedicht, dem Musikstück einen Moment in der Ewigkeit und damit sich selbst. Eine Ahnung davon, was es heißt, unsterblich zu sein, im Geiste. Unser Körper, die Materie, verwest, verwesen. Was bleibt, ist das Wesentliche. Die Materie hat das Wesen genährt, gestützt, ermöglicht. Hat sie es geschaffen? Hat nicht Geist den Geist geschaffen? Die früheren Gedichte aller Zeiten, jedes neue? Baut nicht der Geist auf Geist aus, auf das neue Gedicht auf unzähligen Alten, sei es in Annahme, Weiterführung oder Abkehr, ja Zerstörung der Tradition des Überlieferten. Und ist dann nicht letztlich die Körpermaterie auch nur Materie für den Geist, wie die Maschine, Silizium und Kupfer, Plastik und Metall, Materie ist für das Produkt des Geistes? Beim Schreiben vergesse ich meinen Körper vollkommen. Blutdruck und Körpertemperatur steigen. Ich spüre davon nichts. Der Körper ist überflüssig. Werde ich wieder wach, spüre ich meinen schmerzenden Nacken, die verkrampfte Hand. Dem Rat des Orthopäden, alle halbe Stunde ein paar Übungen zu machen, zu folgen, unmöglich. Das, was von uns unsterblich ist, geben wir an die Maschinen weiter und machen uns damit selbst ein Stück weit unsterblich. Das Vergängliche, das Körperliche vergeht mit uns, so wie wir unseren Kindern via Körper Geistiges hinterlassen. Somit wäre der Körper nur Träger, Gefäß für Geistiges. Nicht von ungefähr fürchten wir Menschen nicht so sehr, wie den Verstand zu verlieren, Alzheimer und Demenz. Auf Erden brauchen wir unsere Körper, Werkzeuge, um uns verständlich zu machen, um unsere geistige Kraft sichtbar zu machen, zu manifestieren, zu transportieren. Der Körper als Transportmittel. Im Alter wird dieses Transportmittel immer bedeutungsloser, bis es unbrauchbar wird. Der Geist gibt den Körper auf, nicht umgekehrt. Der Geist wird frei. Was von ihm auf der Erde bleibt, bedarf weiterhin der Materie, Bilder, Bücher, Kompositionen. Diese Geistesgebilde aber werden nur zum irdischen Leben erweckt durch mit Geist ausgestattete irdische Körper. Ist dieser Produktions- und Rezeptionsvorgang nicht der gleiche wie auf einem rein datenbasierten, also auf geistiger Basis generierten Text? Noch einmal, was folgt daraus für Schreiber und Leser? Sollten wir uns wirklich mit Möglichkeiten digitaler Literatur begnügen, wie wir sie im Netz und auf dem Bildschirm finden, in gemäßigter Form auch im eingangs zitierten Preisgedicht oder in Hannes Bajors Buch Halbzeug Textverarbeitung, er schreibt da, digitale Literatur ist immer Data Moshing. Es ist ein Sprechen mit Maschinen, mit dem Korpus der Computerlinguistik, auch Aleatorik, Kombinatorik und Iteration, die Lieblinge der alten Avantgarde, sind erst im Digitalen wirklich frei. Klingt gut. Aber gestattet sei doch noch einmal die Frage, frei wozu? Wem nützt es? Aha, man möchte nicht nützen. Ich habe es eingangs ja schon gesagt. Nur ein zielloses und zweckfreies Spiel des Zufalls betreiben, wie vorher beschrieben. Aber haben wir wirklich die Gelassenheit, ja die Leidenschaftslosigkeit, angesichts der bedrückenden Themen, die ins Wort drängen, Zeit herumzuspielen, mit Buchstaben, Wörtern, Sinn in Sinnlosigkeit zu verkehren oder hier und da eine zufällige Bedeutung aufzupicken? Die Überheblichkeit, die Sprache ihrer komplexen Funktionen, nicht zuletzt ihrer Mitteilungsfunktion zu berauben, sie als bloßes Zeichenmaterial zu sehen, sich damit zu begnügen, nahezu pubertär zu prahlen, seht mal, was digitale Poesie alles kann. Aber ich wiederhole es, wozu? Welchen Erkenntnisgewinn erbringen Sie, der über das, was mit herkömmlichen Mitteln geschaffen wurde und hinausgeht? Wo ist der ästhetische Mehrwert? Wo ist der vom Horazischen Diktum, der Dichter möge prod esse et delectare, also nützen und erfreuen, ganz zu schweigen? Ästhetik ist die Mutter der Ethik, so Josef Brodsky, nun wahrlich nicht der Indienstnahme der Poesie durch die Politik verdächtig. Sprache selbst ist sozial und hat moralische Dimensionen. Dichtung ist moralisch, ist human oder keine Dichtung. Diesem Anspruch sucht, wie ich weiter vorne ausgeführt habe, auch die Netzliteratur zu genügen. Doch wer Sinnvermittlung unterlaufen will, per ästhetischem Programm unterlaufen will, bleibt eben doch in formaler Spielerei stecken. Wo ist das Gedicht, das mir angesichts der Klimakatastrophe, der Völkerwanderung, verhungernder Kinder einen Schauer über den Rücken jagen, mich ergreifen würde im Sinne von Rainer Maria Rilkes Gedicht »Archaischer Torso Apollos«, wo es in der letzten Zeile heißt: Du musst dein Leben ändern. Wer ein solches Gedicht geschrieben hätte, Mensch oder Maschine, wäre es mir gleichgültig? Wird eine Maschine einmal einen solchen Text schreiben können? Gedichte dieser Art wären das Gegenteil von der oberflächenverhafteten Zerstreutheit einer Bildschirmpoesie. Sie verlangen danach, Einkehr zu halten, in den Text, in uns, durch den Text hindurch, in uns. Wer immer es geschrieben hätte, wir können damit umgehen, wie ich es weiter oben beschrieben habe, uns zu eigen machen, fortschreiben, wie wir es gewohnt sind. Oder? Ich weiß es nicht. Möchten wir Menschen uns letztlich doch eher des Urhebers eines Textes als eines von uns, als eines wirklichen Menschen versichern? Haben daher Autobiografien und autobiografisch basierte Romane und Begegnungen mit deren Urhebern auf Lesungen so großen Zuspruch? Die Sehnsucht nach Authentischem in einer Welt voller Fake News? Das Gedicht ist der Ort, wo Erfahrung zur Sprache gebracht, zu Sprache gemacht wird. Wörter müssen gedeckt sein durch Erleben und Erleiden. Das habe ich vor rund 20 Jahren einmal formuliert. Wirklich? Ist das so? Sicher weiß ich nur eines, dass wir uns durch die Konfrontation mit der künstlichen Intelligenz, unserer Menschlichkeit erst recht wieder bewusst werden müssen, wieder tief begreifen müssen, dass wir das dünne Häutchen Zivilisation, das die Menschheit trotz allem am Leben hält, nicht in erster Linie unserem Wissen verdanken, sondern dem einen großen Gefühl der Liebe. Der Mensch verlangt nach Liebe, nach Schönheit, nach Geborgenheit, nach Antworten auf die Fragen nach dem Sinn seines Hierseins, seines Tuns und Leidens. Ohne Liebe, in all ihren Facetten, vom kruden Sex bis zur selbstaufopfernden Nächstenliebe, gäbe es weder sie noch mich. Dichtung auch ist aus Liebe geboren. Und wenn einer nicht genug Liebe hat für die Welt oder für seine Mitmenschen, dann ist er als Dichter tot. Dankbarkeit und Demut sind angebracht, dass jeder von uns zu einem größeren Entwurf gehört, den wir nicht kennen. Woher kommt der Mensch? Wohin geht er? Warum ist er jetzt, in diesem Augenblick der Evolution, auf diesem Planeten? Niemand erwartet von einem Gedicht, dass es dieses Rätsel löse. Ein Gedicht hat noch keinen Krieg verhindert, kein Kind vor dem Verhungern bewahrt und so weiter. Aber den Stachel des Erkennenwollens, das Ringen nach Erklärungen für dieses scheinbar so selbstverständliche Leben, kurz den Hunger nach Sinn, möchte ich spüren. Wie könnten wir als Schreiber und Leser diesem Anliegen besser folgen, als gerade das auch weiterhin zu tun, womit wir uns diese Ehrentitel Schreiber und Leser verdient haben, nämlich Schreiben und Lesen. Die semantische Tiefe der Worte zu bewahren, klar zu machen, dass es Mysterien gibt, die über Worte hinausgehen, auch das ist eine Aufgabe, die die Sprache dem Dichter stellt. Immer ist in poetischen Texten etwas, das über das Gewollte und Gesagte hinausgeht. Das gilt auch für erzählende Texte. Keine Angst vor Idealen. Im Roman »Wir werden erwartet« habe ich meine Abkehr von der kommunistischen Ideologie beschrieben. Gefeit gegen jeglichen Ismus bin ich heute der Überzeugung. Groß träumen, ja. Aber realistisch handeln, im Kleinen versuchen, seinen Träumen nahe zu kommen. Großes in kleinen Schritten zu erreichen versuchen. Im Leben. Doch auf dem Papier dürfen, ja sollten wir unseren Hoffnungen freien Lauf lassen, Zustände von Zukunft, Glück, Freiheit, Humanität entwerfen, die in der gegenwärtigen Gesellschaft unterzugehen drohen, Spuren davon im Alltag aufspüren, das kleine Ereignis zum Strahlen bringen, zur Mitmenschlichkeit anstiften. Erzählen wir uns unsere Träume, unsere Verletzungen und wie wir sie überwunden haben. Woran leidest du? Das ist die Frage, die Parsifal in dem Epos von Wolfram von Eschenbach und dem Weihespiel von Richard Wagner dem Tod Wunden am Phortas stellen muss, damit dieser erlöst werde und Parsifal auch. Woran leidest du? Was erfreut dich? Schreiben wir, jetzt mache ich wieder ein Wortspiel, so wie Sie das vorhin gesagt haben, liebenswürdig. Einmal mit einem eingeklammerten I, dann ist es einmal liebenswürdig, lebenswürdig, liebenswert, lebenswert. Tabubruch kann jeder, Kritik auch. Aber wach zu halten, was den Menschen zum Menschen macht, aller selbstgebauten Hindernisse, selbstgestellten Fallen zum Trotz, das ist heute die wahre literarische Herausforderung. Ohne Angst vor der Kitschfalle, frei nach Schiller, es ist die Form, die den Kitsch verzehrt. Bei Schiller heißt es, es ist die Form, die den Stoff verzehrt. Das Geheimnis der Sprache ist groß, so Thomas Mann. Die Verantwortlichkeit für sie und ihre Reinheit ist symbolischer und geistiger Art. Sie hat keineswegs nur künstlerischen, sondern allgemein moralischen Sinn. Sie ist die Verantwortlichkeit selbst, menschliche Verantwortlichkeit schlechthin. Nutzen wir sie, diese wunderbare. Denn ein Wunder ist sie, diese Sprache. Nehmen wir allein die Grammatik. Die Möglichkeit, dass wir mit unseren Tätigkeitswörtern die und der Vergangenheit nachstellen können, aber auch die Zukunft vorstellen können, dass unsere Ahnen grammatische Regeln erfunden haben, mit denen sich vernünftige Aussagen über zukünftige Möglichkeiten machen lassen. Und dann erst der Konjunktiv. Als Kind regte mich diese Verbform auf, als hätte ich eine Zauberformel entdeckt. Im Konjunktiv 2 fühlte ich die ganze Macht und Zauberkraft der Sprache. Noch haben wir unsere KI-Geschichte in der eigenen, der menschlichen Hand. Hoffe ich. Mein erster Gedichtband trug den Titel »Herz über Kopf«. Nie hätte ich gedacht, dass dieser Titel nahezu 40 Jahre später einmal eine so globale, zukunftsweisende Bedeutung annehmen könnte, nämlich, dass wir, die Menschheit, ungeachtet von Rasse, Religion und Nation, uns ebenso wie mit der Erforschung des menschlichen Gehirns, mit dem Geheimnis, dem Wunder der Würde des menschlichen Herzens, dem Gemüt beschäftigen sollten. Herz, verstanden im Sinne Blaise Pascals, der befand, Das Herz hat seine Vernunftgründe, von dem die Vernunft nichts weiß. Dem Leben also mit einem vernünftigen Herzen zu begegnen, darauf kommt es an, oder? Kommen wir zum Schluss zurück auf George Steiners eingangs zitierten Satz. The apostle tells us that in the beginning was the Word, but he gives us no assurance as to the end. Im Anfang war das W-O-R-T, alphabetisch. Oder 57, 6 F, 7, 2, 7, 4, hexadezimal. Oder 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, binär. Da wären wir dann ganz unten. Das Wort, es wird uns überdauern, in welcher Form auch immer, von wem auch immer gesprochen. Doch möchte ich auf jeden Fall das gesetzlich verankerte Recht haben, zu wissen, mit wem ich es zu tun habe, ob am Telefon, am Bildschirm oder auf Papier, mit Mensch oder Maschine. Noch einmal Martin Heidegger. Die Sprache ist das Haus des Seins. In ihrer Behausung wohnt der Mensch. Die Denkenden und Dichtenden sind die Wächter dieser Behausung. Dieses unser Haus des Seins mit zumindest einigen Kenntnissen der Programmiersprache zu erweitern, was spräche dagegen? David Coates Muster einer kreativen Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine könnte da ein Beispiel sein. Alles ist offen. Wir sind gefragt. Unsere Antworten werden erwartet. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Das war wirklich ein tiefgründiger, bewegender, spannender Vortrag. Wenn Ihnen der Vortrag gefallen hat, drücken Sie bitte D1.
Ich habe noch was vergessen. Yeah. Und zwar, das ist ja jetzt eine gekürzte Form. Eine noch gekürztere Form ist im Netz auch zu finden, aber die lange Form, die finden Sie in der Zeitschrift Krachkultur. Die erscheint im Sommer und da haben Sie noch viele schöne Beispiele und Anmerkungen.
Und die gibt es auf Papier.
Bitte?
Und die gibt es auf Papier.
Ja, ja, die gibt es auf Papier. Und die gibt es in jeder guten Buchhandlung.
Ich hatte nämlich zwischendurch, als Sie Ihre Ausflüge in die transhumanistischen Gefilde unternommen haben, die Vorstellung, dass ein totaler Stromausfall vielleicht gar nicht so schlecht für uns alle wäre. Aber nachdem Sie diesen tröstlichen Schluss gefunden haben, bin ich doch ganz froh, dass wir Strom haben und ich werde über vieles nachdenken müssen. Nochmal vielen Dank. Okay.